Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen in dieser Fazitstunde über die Vergnügungen eines Milliardärs im Weltraum, über die Nachbarin Frau Yamamoto auf der Bühne des Schauspielhauses in Zürich und über Computerbilder eines jungen Wilden in Hamburg. Die griechische Mythologie erzählt auch von Daedalus und Ikarus. Vater und Sohn sind im Labyrinth des Minotauros auf Kreta gefangen. Eine Flucht über Land oder über Wasser ist unmöglich, also müssen sie fliegen. Und sie fliegen. Daedalus, der erfinderische Vater, ihm gelingt die Flucht. Doch Ikarus, übermütig, fliegt zu hoch, zu nah an der Sonne. Das Wachs, das seine Flügel zusammenhält, schmilzt, er stürzt ab und stirbt. Inzwischen ist der Menschheitstraum vom Fliegen längst millionenfacher Alltag geworden. Doch es gibt Menschen, die wollen höher hinaus. Wissenschaftler ja, sie wollen neue Erkenntnisse sammeln über das Leben im All, über ferne Himmelskörper. Doch nun lassen sich auch Privatpersonen in den Himmel schießen. Heute haben Amateur-Raumfahrer erstmals einen Kurzausflug aus ihrer Raumfähre in den Weltraum unternommen. Und da stellt sich selbstverständlich die Frage, warum machen wir Menschen so etwas? Warum fliehen wir? Wovor fliehen wir vielleicht? Sind wir gefangen im Labyrinth Erde? Das sind Fragen, die ich nun mit Reinhold Ewald besprechen möchte. Er ist Physiker, Astronaut und Professor für Astronautik in Stuttgart. Einen Raumflug hat er 1997 in einem Sojus-Raumschiff zur Raumstation Mir absolviert. Herr Ewald, guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir über den Sinn dieses Unternehmens reden, bevor wir also interpretieren, sollten wir zunächst mal beschreiben, was da heute 740 Kilometer über der Erde geschehen ist. Können Sie uns das erklären?
Es handelt sich also um eine Kombination von Raumschiff und Raumanzug, die bis jetzt noch nicht so geflogen ist. Das Raumschiff leistet ja gute Dienste. Der Crew Dragon, wie er heißt, legt ja inzwischen 8-mal und bald zum 9. Mal an die internationale Raumstation an und trägt da zum Crewwechsel bei. Diese Mission allerdings hatte ein ganz anderes Ziel. Es ging also nicht um einen Weiterbetrieb einer Weltrauminfrastruktur, sondern es ging mehr oder weniger um das Vergnügen der Insassen. Und Isaac Mann, der ja schon einen solchen Flug gemacht hat, der nannte sich Inspiration, wollte jetzt also was Neues und hat diesen Raumanzug bestellt, der an einer Nabelschnur eigentlich befestigt ist, die in der Kapsel endet.
Da waren insgesamt 4 Hobby-Astronauten, so muss man das ja, glaube ich, sagen, unterwegs in diesem erdnahen Umlaufbahn. Ist das jetzt wagemutig oder ja enorm leichtsinnig, was diese Raumfahrer da gemacht haben?
Also Inspiration 4, diese Inspiration 4-Mission, die ich erwähnt habe, die allererste, die er bezahlt hat, das habe ich mit einem sehr kritischen Auge begleitet, weil keiner von den Insassen ein Training hatte, was hinter den Bildschirm sozusagen, dieses Eingabegerät dahinter guckte. Wir haben das wirklich in unserer Soyuz-Kapsel, die relativ einfach bestückt war, in vielen, vielen Simulationen wirklich im Schlaf gelernt, dieses Raumschiff zu fliegen. Das heißt, die hängen an der Nabelschnur mit dem Kontrollzentrum in Kalifornien. Allerdings diesmal muss man sagen, 2 der Mitreisenden, 2 Astronautinnen waren ja von SpaceX. Das heißt, da kann man voraussetzen, dass sie schon Einsichten und technisches Wissen in diese Kapsel hatten. Ansonsten wird das meiste eben vom Boden dann gesteuert.
Wir sprechen im Radio über die Raumfahrt. Wir können uns nicht sehen, Herr Ewald. Mich interessiert immer das Hören auch. Ich habe mich immer wieder gefragt, was Raumfahrer eigentlich hören jenseits von Funkgesprächen. Welche Geräusche gibt es denn im All? Den Fahrtwind wird man gewiss nicht hören. Ist es dort oben im Prinzip mucksmäuschenstill?
Tatsächlich ist es ja so, dass das Vakuum des Weltalls den Schall nicht transportiert. Das heißt, man ist auf Funk auch zwischen den Anzügen angewiesen oder muss sich in irgendeiner Form verbinden, dass man gegenseitig hört. Da greift man dann auf Dinge zurück, die auch beim Tauchen ja erprobt sind, dass man Handzeichen gibt, dass man das eigene Befinden ausdrückt oder Gefahrensituationen mit bestimmten Handzeichen hinweist. Alles das, und da kommen wir wieder aufs Training, braucht aber langen, langen Vorlauf. Man wird ja nicht sofort mit einem Diplom ausgestattet, wenn man zum ersten Mal mit Flaschen unter Wasser geht. Und das ist eben das Problem dieser Raumflüge. Diese Menschen steigen in eine ganz kurze Zeit die Sache ein, haben vielleicht mal 6 Monate oder 8 Monate, sich darauf vorzubereiten. Da kann es sein, dass es natürlich Situationen gibt, wo diese Vorbereitung einfach nicht reicht.
Lassen Sie uns doch nochmal über die Rolle des US-Milliardärs sprechen, der das Ganze finanziert. War das so eine Art Ego-Trip, den er da geplant und jetzt durchgeführt hat?
Es war zumindest eine selbstgestellte Aufgabe. Also bezeichnenderweise sind sie 30 Kilometer weiter hinausgeflogen als die höchste Gemini-Mission seiner Zeit. Nicht zu sprechen natürlich von den Apollo-Astronauten, die ja bis zum Mond gelangt sind. Da waren also schon der erste Rekord verbucht. Das nächste war der erste von nicht professionellen Astronauten, Astronautinnen ausgeführte Weltraumausstieg. Alles das hat so ein bisschen PR-Touch. Also da steigert man sozusagen, legt die Latte höher, steigert man das Risiko auch, damit das vielleicht dann noch PR-mäßig im Rauschen all der anderen Meldungen durchkommt. Das kann natürlich zu einer groben Unterschätzung des Risikos führen. Mhm. Wir machen das jedenfalls nicht bei den professionellen und Agenturastronauten. Also wir würden nicht in einen Raumanzug steigen, der im Test noch nicht vollendet bewiesen hat, dass er was für die Weltraumumgebung taugt.
Kann man denn sagen, dass dieses Unternehmen Zeichen, Ausdruck ist für die Kommerzialisierung der Raumfahrt?
Ja, mit allen dahergehenden Risiken. Ich kann mal daran erinnern, um nur zwei Beispiele zu nennen, diese missglückte Tauchfahrt zur Titanic, die vielen Menschen, fünf glaube ich waren es an Bord, das Leben gekostet hat, auch in einem ungetesteten Boot. Und das Gegenbeispiel, NASA wartet eine Crewwechselmöglichkeit ab, um ihre beiden gestrandeten Astronauten, den Astronauten und die Astronautin da oben zurückzuholen. Das ist ein Riesenaufwand, das ist ein Riesenumplanung, das ist auch sehr teuer, aber sie trauten eben diesem Raumschiff, mit dem die beiden da oben hingelangt sind, nicht, und die Techniker und Ingenieure konnten auch nicht darlegen, dass sie verstanden haben, was bei diesem Raumschiff falsch ist. Und dann geht man eben die lange Strecke. Das tut Isaac Mann nicht. Diese ganze Mission ist mit einem gewissen Risiko von unausgetesteten Prozeduren und Technologien dann etwas Besonderes.
Also er wägt Risiken und Nutzen ganz anders ab, als man das bei Ihnen tun würde.
Ja, das ist genau der Fall. Und Ihr eingangs erwähnter Icarus, da war der Test dieser mit Wachs bestückten Flügel eben auch nicht ausreichend durchgeführt worden. Ne?
Herr Ewald, es wird ja schon von Weltraumhotels fantasiert. Oh. Sind solche Visionen in naher Zukunft umsetzbar? Genug Superreiche auf der Welt gibt es ja, die sich sowas leisten könnten.
Ja, das ist sogar ein gewisser Fortschritt, denn momentan werden ja zahlende Touristen bei der Internationalen Raumstation in den laufenden Betrieb integriert, der hochkomplex ist, der viele Monate, fast zwei Jahre vorher mindestens durchgeplant ist, und dann bringen die doch ein gewisses Maß an Unordnung und auch Chaos, schrieb Matthias Maurer, in diesen Ablauf hinein. Wenn die dann ihr eigenes Modul haben, wo sie sich zum Sundowner die Erde durch große Scheiben angucken können, kommt das einem Hotel nahe und würde vielleicht die Situation da oben auch klarer teilen zwischen professioneller Anspruch und Genießen einer solchen Aussicht.
Also insgesamt sehen Sie dieser Entwicklung mit großer Skepsis entgegen?
Ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Man soll dann auch sagen, es ist ein Hobbyausflug und nicht ein Mäntelchen drüber ziehen, Testen von neuen Raumanzügen, 38 Experimente, als ob die Agenturen in all den Jahren, 60 Jahren, die bemannte Raumfahrt, astronautische Raumfahrt betrieben wurde, immer nur teuer und zu zögerlich waren. Also da soll man sich nicht treiben lassen jetzt von solchen Ad-hoc-Missionen.
Vergnügungen, haben Sie gesagt.
Das Vergnügen ist sicherlich auf der Seite der beiden Astronautinnen und der beiden Astronauten, die da oben jetzt sind. Eins haben wir alle gemeinsam, das muss man dann auch fairerweise sagen. Der Blick auf die Erde ist ja sehr ernüchternd, was unsere Aufgabe angeht, den Planeten zu erhalten. Das bringen professionelle Astronauten, Astronautinnen genauso wie diese touristischen Raumfahrer mit nach Hause. Also das ist natürlich etwas, was uns da auch verbindet und was uns auch privilegiert in gewisser Weise gegenüber denen, die diese Chance noch nicht hatten.
Die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Reinhold Ewald war das, Physiker, Astronaut und Professor für Astronautik in Stuttgart. Herr Ewald, danke für das Gespräch.
Guten Abend. Gerne, und ich wünsche den beiden natürlich, den Vieren natürlich eine weiche Landung. Das gehört sich unter Raumfahrt.
Dankeschön. Seit 2012 läutet im September die Berliner Art Week, die neue Kunstsaison, ein. Das ist ein Zusammenschluss von Kulturschaffenden mit großen Museen, Galerien und Kulturpolitik. Vor 12 Jahren reagierte die Berliner Kulturszene mit der damals neuen Art Week auf den Wegfall der Berliner Kunstmesse Art Forum. Es sollte einfach der Rang der Kunsthauptstadt behauptet werden. Die Art Week lockt wieder viele Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an. Herzstück ist neben zahlreichen Ausstellungen das Gallery Weekend, bei dem Galerien bis in die Nacht hinein zum Gallery Hopping durch mehrere Stadtteile und Kunstquartiere einladen. Carsten Probst hat schon erste Eindrücke gesammelt. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Die Art Week ist auch dieses Jahr wieder sehr vielfältig mit Ausstellungseröffnungen, Talks, Performances, Sammlertreffen, Kunstmesse und Atelierbesuchen. Da ist es ja schwer, den Überblick zu behalten. Gibt es so etwas wie einen roten Faden, an dem man sich orientieren kann?
Ja, also das Programm der Art Week, das man im Internet aufrufen kann, Herr Röke, das gibt selbst so ein paar Orientierungshilfen, die sich nach, ja, man kann sagen, persönlichen Bedürfnissen und Temperamenten richten. Also soll es eher Party sein oder soll es eher die seriöse Kunstbetrachtung sein? Lieber eine Stadterkundung zu ungewöhnlichen Kunstorten oder lieber Gespräche und Hintergrund? Ich finde diese Einteilung eigentlich sehr hilfreich, um da durchzukommen. Ich kenne manche, die eigentlich vor allem deswegen zur Art Week kommen, weil sie Leute treffen wollen, gar nicht so viel Kunst schauen wollen. Für die ist zum Beispiel der Festivaltreffpunkt BAW Garten am Gropiusbau im Tiergarten eigentlich der geeignete Ort. Die Party-Crowd geht vielleicht diesmal eher in die wiedereröffneten Riekhallen am Hamburger Bahnhof, wo es so ein Sound-Art-Festival geben soll und ein neuer Bereich eingeweiht werden soll, der so zum Abhängen einlädt. Aber wer lieber diese klassische Entdeckungstour mit ungewöhnlichen Kunstorten sucht, der geht vielleicht in die Uferhallen oder Wilhelmhallen, alte Industrieareale, wo sich heute teilweise Kunstateliers befinden. Und wem es ausschließlich um die Kunst geht, der muss sich eigentlich so eine individuelle Route zusammenstellen und lernt dann von ganz allein beim Gang durch die Galerien immer auch sehr viel Neues kennen.
Was sind denn für Sie, Herr Probst, die wichtigsten Termine in diesem Jahr?
Ja, also bei den institutionellen Ausstellungen finde ich dieses Jahr die Ausstellung von Rikriti Ravanit im Martin-Gropius-Bau besonders gut. Das ist eine Ausstellung, die das Publikum sehr stark mit einbezieht. Man kann da also von Tischtennisspielen bis zu Kochevents bis hin zu einer Art Siesta auf Matratzen lagern oder Proben in einem improvisierten Übungsraum für Hardrock-Bands eigentlich alles mitmachen und unternehmen, was man also sozusagen will. Eine Ausstellung, die im engeren Sinn gar nicht Ausstellung ist, sondern durch das Publikum selbst entsteht. Oder auch die Ausstellung von Mark Bradford im Hamburger Bahnhof, eines bekannten US-amerikanischen Installationskünstlers und Malers. Was die Galerien anbelangt, habe ich zunächst erstmal die Direktorin des Gallery Weekends Berlin, Antonia Ruder, gefragt, was für sie denn die Must-Sees bei den Galerien sind.
Die leider in der letzten Woche verstorbene Großkünstlerin Rebecca Horn zeigt eine tolle Arbeit, die sie 97 für die Venedig Biennale vorbereitet hat, Konzert der Seufzer bei Thomas Schulte in der Galerie Charlottenstraße. John Baldessari sollte man in keinem Fall verpassen bei Sprüht Magers. Und dann unbedingt in Charlottenburg Christoph Schlingensief bei Krone ansehen. Seit 14 Jahren ist er verstorben und jetzt widmet sich die Ausstellung der Frage, wie aktuell seine Themen vor dem Hintergrund der jetzigen politischen Ereignisse sind.
Das sind jetzt also die bekannten, etablierten, die großen Namen, die in den Galerien gezeigt würden. Ich würde noch hinzufügen die Ausstellung der großartigen belgischen Künstlerin Edith de Kind in der Konrad-Fischer-Galerie. Oder meine ganz persönliche Entdeckung in diesem Jahr ist die deutsch-chilenische Malerin Cosima zu Kniphausen. Von ihr ist eine Art Miniaturmalerei hier zu sehen. Ihre Bilder sind oft kaum größer als Postkarten, aber sie zeigen sehr poetisch verdichtete Szenen mit Frauengestalten in verschiedenen Lebenssituationen. Träumend, lesend, nachdenkend, mal als lesbische Liebespaare, dann wieder in einer leicht ironischen Enthüllung von so eingeübten Rollenbildern und männlichen Klischees. Also intime Malerei, gleichzeitig großartig in der Galerie von Thomas Schulte in den Mercatorhöfen in der Potsdamer Straße, die dieses Jahr in diesen Tagen neu eröffnet wird.
Ursprünglich hatte sich die Berliner Art Week um die Berliner Kunstmesse herumgruppiert. Die hieß mal Art Forum, mal Art Berlin. Inzwischen ist die relativ kleine Messe Positions übrig geblieben. Kann die sich denn bei all dem Drumherum bei der Art Week überhaupt behaupten?
Also die Positions ist auch ein beliebter Treffpunkt während der Art Week, keine Frage. Aber sie versammelt jetzt nicht in erster Linie die ganz großen Galerien, wie es früher eben der Anspruch des Berliner Artforums oder der ABC-Kunstmesse war. Diese Gallery Night, die wir jetzt ab morgen hier haben. Der Art Week ist sozusagen das, was ab 2020 von diesen früheren großen Kunstmessenambitionen Berlins übrig geblieben ist. Es gibt ja noch dieses Erfolgsmodell des Berliner Gallery Weekends im Frühling, das immer riesigen Zulauf hat. Und das ist sozusagen nach dem Ende der großen Kunstmessen in Berlin einfach mit einer Herbstausgabe in diese Art Week integriert worden, als völlig eigenständiger Teil sozusagen. Eigentlich für mich immer noch das Herzstück und dazu noch einmal Gallery Weekend Direktorin Antonia Ruder.
Es ist natürlich eine Art kleines Gallery Weekend, aber es ist nochmal was anderes. Im Frühjahr werden die besten KünstlerInnen oder die NachwuchskünstlerInnen gezeigt. Hier sind auch ganz tolle Shows zu sehen, aber auch viele Gruppenausstellungen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren auch ein eigenes Format innerhalb der Art Week entwickeln. Wir haben letztes Jahr ein großes Festival veranstaltet am Kudamm im stillgelegten Hotel Mondial. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren auch ein eigenes Format kreieren.
Das hört sich jetzt für mich, was sie da ankündigt, an, als wolle man tatsächlich während der Art Week in den nächsten Jahren doch wieder ein neues eigenes Messeformat mit den führenden Berliner Galerien etablieren. Aber dieses Messeformat, wir erinnern uns noch an die Art Berlin, sieht zwar wie eine Kunstmesse dann vielleicht aus, darf aber nicht Kunstmesse genannt werden. Also man kann nach all den gescheiterten Messeversuchen in Berlin bisher sehr gespannt sein, was da in Zukunft wieder kommt.
Jetzt müssen wir auch noch ganz kurz, Herr Probst, über Kulturpolitik sprechen. Im Vorfeld wurde bekannt, dass der Berliner Senat das Geld für die Art Week ab dem kommenden Jahr zusammenstreichen wird. Was bedeutet das denn für die Art Week und für die Galerieszene insgesamt?
Ja, Herr Rölke, Kürzungen in den Kulturetats sind im Moment ja ohnehin in aller Munde. Das betrifft die freie Szene ebenso wie die Atelierförderung, Austauschprogramme und so weiter. Nach allem, was ich jetzt während meines Rundganges schon mal gehört habe, ist man bei den Galerien und Institutionen in Berlin derzeit noch recht zufrieden mit der Entwicklung der Art Week. Von Krisenstimmung jedenfalls wie vor ein paar Jahren ist gar nichts zu hören. Bei der Art Week, die zu den Kulturprojekten Berlin gehört, sind allerdings Kürzungen im Programm vorgesehen. Wie sich das aber genau auswirken wird, kann man eigentlich noch gar nicht so genau sagen. Und im Gegensatz dazu sagt Antonia Ruder vom Gallery Weekend, wir können überhaupt nicht klagen.
Wir werden jetzt inzwischen seit 2020 vom Wirtschaftssenat unterstützt für das Gallery Weekend. Und unlängst zum Jubiläum hat uns auch die Senatorin Franziska Giffey die weitere Unterstützung zugesagt für die nächsten Jahre. Es hat sich verstetigt und wird sogar auch tatsächlich jedes Jahr immer noch mal ganz leicht angepasst und erhöht.
Also man kann zusammenfassen, zweigeteilte Wahrnehmung, Herr Rölke, keine Krisenstimmung, was die großen Institutionen oder Galerien anbelangt, sozusagen der repräsentative Teil nach außen hin der Berliner Kunstszene. Kürzungen und Krisen betreffen eher die unteren Strukturen, die Förderprogramme für Studierende oder die nicht so bekannten Künstlerinnen, die Einladungen von außen, etwa über das DAAD-Programm oder auch die Offspaces und die Atelierförderung.
Die Berlin Art Week. Ein Ausblick war das von Carsten Probst. Ich danke Ihnen. Guten Abend.
Guten Abend.
Und wir bleiben bei der Kunst. Carsten Probst hat ihn gerade schon kurz erwähnt, Rikrit Tiravanit. Er ist ein Kosmopolit, als Sohn eines thailändischen Diplomaten in Buenos Aires geboren, ist er in Thailand, Äthiopien und Kanada aufgewachsen. In New York, Chicago und Ottawa hat er studiert. Er lebt in den Vereinigten Staaten und in Thailand, hat aber auch noch eine Wohnung und sein Archiv in Berlin. Im Martin-Gropius-Bau in Berlin wurde jetzt eine große Retrospektive mit Werken von Tiravanit eröffnet. Das Glück ist nicht immer lustig. Simone Reber hat die Ausstellung besucht und erstaunlicherweise erstmal eine Runde Tischtennis gespielt.
Tomorrow is the question steht in großen Buchstaben auf einer der Tischtennisplatten im Lichthof des Gropius-Bau. In einem Korb daneben liegen Schläger und Bälle bereit. Besucherinnen und Besucher können auf Kunstwerken von Rikrit Tiravanit Ping-Pong spielen. Der Eintritt zum Lichthof ist frei. Die eigentliche Ausstellung beginnt im Obergeschoss. Jenny Schlenska, die neue Direktorin des Gropius-Bau, will mit ihrer ersten Ausstellung das Museum für ein anderes Publikum öffnen.
Rikrit ist ein Meister darin, das Leben in die Ausstellung zu bringen. Eines von ganz vielen Beispielen sind die Tischtennisplatten. Und da vermischt sich dann das Leben oder das Spielen und die Kunst. Und eigentlich ist das Spielen und der Austausch mit diesem Ball auch selbst die Kunst.
Das Leben ist unordentlich und macht manchmal Krach. Bands können in der Ausstellung kostenlos ein Tonstudio buchen, inklusive der Musikinstrumente. Die Proben werden aufgezeichnet. Das Publikum kann sich auf Matratzen in zerwühltem Bettzeug fläzen oder einen Mokka trinken. Bekannt wurde Rilke Theravanit durch seine Kochaktionen, weil er fand, dass asiatische Gebrauchsgegenstände nicht in Vitrinen gehören, brachte er Gemüse, Reis und Fischsoße mit in die Galerie oder das Museum und begann in der Ausstellung ein thailändisches Curry zu kochen. Die Herdstelle erklärte er anschließend zum Kunstwerk, frei nach Marcel Duchamp, von dem die These stammt, Kunst ist Kunst, wenn der Künstler das entscheidet. Schon seine Großmutter war Ernährungswissenschaftlerin und hatte ein Restaurant, erzählt Rekrit Theravanit.
Back then my then grandfather also was he was a kind of like a botanist.
Damals war mein Großvater eine Art Botaniker. Ihr Haus war wie ein großer Garten mit lauter Pflanzen. Als sie das Restaurant eröffneten, war das im Garten und die Leute sind gerne dahin gegangen, weil es angenehm kühl war für einen Lunch in Bangkok. In dieser Küche bin ich aufgewachsen.
Auch in der Berliner Ausstellung wird wieder gekocht. Wenn sie nicht benutzt werden, wirken die Arbeiten allerdings etwas verwaist. In der Retrospektive ist zu erkennen, wie sehr sich das Werk aus sich selbst speist und um einen dunklen Kern kreist. In einem Raum steht eine Bar aus Sperrholz. Sie wurde schon einmal gezeigt. Gläser und Flaschen von der Eröffnung blieben noch auf dem Tresen. Das Vorbild für diese Bar hat der Künstler in dem Film Angst essen Seele auf von Rainer Werner Fassbinder entdeckt.
All the problems in the world has to do with fear.
Alle Probleme in der Welt haben mit Angst zu tun. Das andere macht uns immer Angst. Alles außerhalb von uns selbst ist das andere. Und wir haben davon nur Angst, weil wir uns selbst nicht ausreichend verstehen oder nicht akzeptieren können, dass wir in einer Welt voller Unterschiede leben.
Auch der Titel der Schau, Das Glück ist nicht immer lustig, stammt aus dem Fassbinder-Film. Für Jenny Schlenska bleibt offen, welche Richtung das Leben nehmen wird, das jetzt das Museum erfüllt.
Viele Sachen passieren auch nicht, viele Sachen gehen auch falsch aus oder manchmal wollen die Leute gar nicht essen oder finden es nicht gut oder laufen einfach vorbei. Und ich glaube, darum geht es, dass es bei Rekrit nicht nur das Glück gibt, sondern auch das, was nicht lustig ist.
Die Museumsdirektorin ist von Rilke Theravanit ausquartiert worden. Ihr Originalbüro steht jetzt in der Ausstellung. An der Wand hängt das Motto der Pariser Situationisten: Ne travaillez jamais, arbeitet niemals. Manchmal kann das Glück auch krachend lustig sein. In der Ecke eines Raumes warten Kostüme in Form einer Bratwurst und einer Kartoffel auf ihre Verwendung. Zwei Performerinnen werden darin einen Dialog zwischen Goethes Faust und Döblins Franz Bieberkopf sprechen. Lotta Beckers übt schon einmal.
Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun. Ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.
Für Rilke Theravanit stehen Kartoffel und Bratwurst für die Begegnung zwischen Alltags- und Hochkultur. Das Museum strebt die Ewigkeit an. Das Leben aber ist manchmal peinlich, manchmal laut, aber immer ist es flüchtig. Wie der kleine Ping-Pong-Ball.
Fünf Journalistinnen und Journalisten haben den Theodor-Wolff-Preis als eine der wichtigsten journalistischen Auszeichnungen in Deutschland erhalten. In der Kategorie Reportage gewann Issio Erich mit einem Text in der Zeit über politische Konflikte in Niger. Die Ehrung in der Kategorie Meinung nahm Helene Bubrowski entgegen, die zum Jahreswechsel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für mehr Gelassenheit warb. Das beste lokale Stück lieferte Fabian Huber. Er fuhr mit Lastwagenfahrern über die Autobahn. Außerdem wurde ein lokales Digitalprojekt geehrt. Die Jury vergab auch einen Preis für das Thema des Jahres, der Nahostkonflikt und Deutschland, die geforderte Gesellschaft. Dieser ging an Zeit Online. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat zum Schutz der Kulturgüter im von Gewalt erschütterten Sudan aufgerufen. In den vergangenen Wochen hätten Berichte über Plünderungen von Museen, archäologischen und Kulturerbestätten zugenommen, teilte die UNESCO in Paris mit. Besonders besorgt sei man über Plünderungen des Nationalmuseums mit seinen bedeutenden Antiquitäten und archäologischen Sammlungen. Die UNESCO warnte Kunsthändler davor, Kulturgüter aus dem Sudan zu erwerben. Illegale Transfers würden dazu führen, dass Teile der kulturellen Identität des Landes verloren gingen. Die UNESCO überwacht den Zustand der Welterbestätten im Sudan auch durch Satellitenbilder. Einer zu gründlichen Reinigungsaktion ist ein Kunstwerk von Harald Nägli in Köln zum Opfer gefallen. Große Teile seines gesprayten Skeletts auf dem zugemauerten Westportal der Museumskirche St. Cäcilien wurden versehentlich von der Stadtreinigung entfernt, teilte die Kommune mit. Das Missgeschick sei passiert, als Arbeiter ein anderes, nicht erwünschtes Graffiti in der Kirche entfernten. In dem Gotteshaus ist das Museum Schnütgen mit mittelalterlicher und nachmittelalterlicher Kunst untergebracht. Der als Sprayer von Zürich bekannte Künstler Nägli hatte 1980 das etwa lebensgroße Skelett geschaffen. Die zunächst illegale Arbeit wurde später als Kunstwerk anerkannt und 1989 wegen Beschädigungen von Nägli selbst erneuert. Die Pariser Kathedrale Notre-Dame bekommt ihre Glocken zurück. Eine Lastwagenkolonne mit 8 restaurierten Glocken fuhr heute an der Baustelle der 2019 bei einem Brand verwüsteten Kirche vor. Dort sollten sie gesegnet werden, bevor sie in die beiden Türme der Kathedrale aus dem Mittelalter gehievt werden. Die schwerste der Glocken hat ein Gewicht von mehr als 4 Tonnen. Rechtzeitig zur Wiedereröffnung von Notre-Dame für die Öffentlichkeit am 8. Dezember sollen die Glocken an ihrem vorgesehenen Platz installiert sein.
Wir schauen nach Zürich. Nach der Nicht-Vertragsverlängerung der bisherigen Intendanten Sebastian von Blomberg und Nikolaus Stehmann leitet der 73-jährige Ulrich Kuhn für eine Saison das Schauspielhaus, bevor in der kommenden Saison dann Pena Karabulut und Raphael Sanchez die Intendanz übernehmen. Kuhn hat lange das Deutsche Theater in Berlin geleitet. In Zürich tritt er betont bescheiden auf. Er hat weite Teile des alten Ensembles behalten. Heute Abend gab es zur Saisoneröffnung die Uraufführung eines Stückes von Dea Lohr. Frau Yamamoto ist noch da. Ein Stück über Alltagsmenschengeschichten, wie wir sie kennen. Im Mittelpunkt des Interesses die betagte Wohnungsnachbarin Frau Yamamoto.
Ich denke, ich sollte öfter bei ihr vorbeischauen.
Das würde ihr gefallen. Nehme ich mal an.
Meinst du, wir sollten sie mal zum Essen einladen?
Nein. Wozu? Kommst du denn jetzt darauf? Auf gar keinen Fall. Wir kennen sie doch überhaupt nicht. Warum sollen wir sie zum Essen einladen? Da würden wir was anfangen. Das können wir am Ende gar nicht mehr kontrollieren.
Frau Yamamoto ist noch da. Das neue Stück von Dea Lohr, uraufgeführt am Schauspielhaus in Zürich. Und Christian Gampert hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt live in Zürich am Telefon. Herr Gampert, guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Ein Stück von Dea Lohr als Auftakt. Was macht denn Ulrich Kuhn anders als seine beiden Vorgänger Blomberg und Stehmann?
Naja, Frau Yamamoto lässt die Tür einen Spalt weit offen. Ulrich Kuhn macht die Tür ganz weit auf, würde ich mal sagen. Seine Vorgänger haben ja Teile des Publikums die letzten Jahre so ein bisschen links liegen lassen oder auch rechts liegen lassen und haben sehr stark auch Minderheitentheater gemacht, wo dann nur noch eine bestimmte Schicht ins Theater kam. Und ich glaube, nach dem Schauspielerabend, den wir heute Abend erlebt haben, dass Ulrich Kuhn versucht, doch jetzt die meisten Abonnenten, die weggeblieben waren, wieder zurückzugewinnen mit relativ traditionellem Theater, das aber sehr gutes Schauspielertheater ist, nach dem heutigen Abend zu urteilen.
Ist das jetzt wieder ein poetisch-melancholisches Dea Lohr-Stück, was Sie da gesehen haben? Also, das viele Personen miteinander in Berührung bringt? Oder hat sie was Neues ausprobiert?
Nein, sie hat im Prinzip das gemacht, was sie schon immer macht und auch sehr gut kann. Diese Reigen-Dramaturgie, Kaleidoskop-Technik, es sind relativ viele Menschen auf der Bühne, die aber von einer Figur zusammengehalten werden, nämlich dieser Frau Yamamoto, die so ein Zentralpunkt ist und eben, indem sie ihre Wohnung öffnet, die Tür offen lässt, Menschen miteinander in Berührung bringt. Und das ist das, was andere eben nicht können. Wir sehen ein schwules Pärchen, das Probleme hat. Wir sehen einen Therapeuten mit seiner Frau und mit seinen Patienten. Wir sehen Angler, die über die Welt philosophieren. Wir sehen Menschen auf dem Totenbett, Kinder, die letzte Fragen stellen, Diskussionen über KI, einen, der ein Gedicht schreibt. Ja, das ist so eine Art Gegenwartsdiagnose, vielleicht auch so eine Art Mittelschichtsdiagnose, heutige Probleme, die so miteinander verhäkelt werden. Und einerseits macht Dealoha das ganz toll, weil sie wirklich die gesellschaftlichen Probleme, über die wir dauernd reden, in so eine Alltagsform bringt und das auch ganz poetisch macht. Auf der anderen Seite schmiert das dann eben öfter mal auch ab ins Banale, wenn es eben zu lang wird.
Ja.
Aber insgesamt ist das von der Dramaturgie eigentlich ziemlich überzeugend. Das müsste nur ein bisschen kürzer sein.
Inszeniert hat Jette Steckel. Zuletzt war sie mit ihrer Münchner Tschechow-Inszenierung der Vaterlosen zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Wie hat sie denn jetzt Frau Yamamoto und all die anderen in Szene gesetzt?
Naja, Tschechow ist ja nicht so fern. Da sind ja auch relativ viele Menschen miteinander verbandelt. Hier macht sie das allerdings sehr viel technischer, manierierter, formbewusster. Auch die Bühne ist sehr viel technischer. Es ist so eine Art Plexiglaswand, die sich ständig, oder mehrere Wände, die sich ständig niedersenken und heben. Ganze Dialoge finden in einem hochgestellten Bett statt. Ja, es ist letztlich ein leerer Beckettraum, der mit Plastikwänden gefüllt wird. Und das ist einerseits sehr schön, weil es eine große Klarheit hat. Auf der anderen Seite werden die Figuren dann eben auch einfach nur so ausgestellt, als wenn sie Puppen wären, als wenn sie einfach was vorführen. Und es sind wirklich großartige Schauspieler, die Gegenwartskonflikte spielen, aber es entwickelt sich kein wirklicher Konflikt. Also wenn die Szenen werden angespielt und wieder abgebrochen und dann kommt das Nächste. Und das ist vielleicht ein bisschen auch der Nachteil dieser Dramaturgie, dass man alles wie im Schaufenster sieht. Und Jette Steckel hat das, glaube ich, ganz gut gesehen, hat versucht, damit zu arbeiten und das nochmal zuzuspitzen. Das funktioniert über weite Strecken ganz gut. Im zweiten Teil ist es dann wirklich sehr lang, wenn dann über den Tod philosophiert wird und über die KI und eine neue Bewegung aufkommt, also sprich die Bewegung, die wir alle kennen. Aber das ist wie im Schaufenster. Andererseits muss man sagen, schön ist, dass man wirklich so Denkräume geöffnet bekommt im Theater und es schauspielerisch wirklich gut ist, mit Nicola Weisse als in der Hauptrolle.
Jetzt wollen wir über ein weiteres Element dieser Aufführung sprechen. Die Musik für diese Inszenierung, die stammt von der bayerischen Indie-Band The No Twist. Was haben Sie denn da, Herr Gambert, für Klänge gehört?
Das ist relativ schwer zu beschreiben. Also das Stichwort Indie-Pop wird vielen was sagen, aber es hat so eine düstere Melancholie in allen Stücken. Manchmal auch was sowas aggressiv Treibendes. Und insgesamt muss ich sagen, es ist sehr ambitioniert, aber es klingt wirklich immer so, als hätte man Popmusik in die Maschine geworfen und dann so ein E-Musik-Programm drüber laufen lassen, sodass alles wirklich angeschrägt ist. Also es ist eine ganz düstere Melancholie und das setzt aber die Stimmung der Inszenierung ganz gut fort.
Frau Yamamoto ist noch da, das neue Stück von Dealoha, uraufgeführt am Schauspielhaus in Zürich. Christian Gampert, Dankeschön, guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Computer helfen uns in allen Lebensbereichen, bei der Arbeit sowieso, in der Freizeit. Wir können Daten sortieren, uns in der Welt orientieren. Wir können uns mit Computern die Zeit vertreiben oder sie für uns arbeiten lassen. Computer sind ganz einfach ausgedrückt Hilfsmittel, auch bei künstlerischen Prozessen. Diese Möglichkeit hat der Maler Albert Oehlen schon sehr früh entdeckt und für sich genutzt. Er hat mit Hilfe von Computern Computerbilder gemalt, geschaffen. Er ist ein Pionier in dieser Kunst, die er seit den frühen 1990er Jahren konsequent auch weiter interessiert verfolgt hat. 1954 wurde er in Krefeld geboren. In Hamburg hat er unter anderem bei Sigmar Polke studiert. An der Kunstakademie in Düsseldorf war er Professor. Jetzt hat ihm die Hamburger Kunsthalle in der Galerie der Gegenwart eine Einzelausstellung gewidmet und er ist am Telefon. Herr Oehlen, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe auf der Webseite der Hamburger Kunsthalle einige Arbeiten von Ihnen gesehen und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendwie Computer beim Entstehen beteiligt waren. Erklären Sie doch vielleicht kurz, in welchem Prozess solche Bilder entstanden sind.
Ja, die Hauptgruppe in dieser Ausstellung sind Bilder, wo ich die erste Vorlage, die erste Stufe an einem Computer erstellt habe mit einem sehr primitiven Zeichenprogramm. Ich glaube, es hieß Paint. Das war 1990, also wirklich ein Stadium, wo die Auflösung noch sehr gering war und die Bilder dadurch sehr pixelig wurden. Das ist die Hauptgruppe, die man da sieht. Und dann gibt es ein paar kleine Ausreißer von Bildern, die ich assoziativ damit verbinde, obwohl sie gar nicht mit dem Computer zu tun haben.
Aber wie kommen denn jetzt die Bilder vom Bildschirm auf die Leinwand?
Ich habe es dann drucken lassen, per Siebdruck auf das Format, was ich damals meistens benutzt habe, so 1,90 Meter große Leinwände. Und dann fing aber erst die eigentliche Arbeit an.
Also das war eine erste Schicht gewissermaßen.
Genau, das war wie so eine Grundlage, ein Untergrund, mit dem ich mich dann auseinandergesetzt habe, ja.
Die Bilder sind, glaube ich, alle schwarz-weiß. Warum haben Sie denn die Strukturen so behalten und nicht mit Farben irgendwie ja strukturiert intensiviert?
Das wollte ich nicht. Ich fand das schön, bei Schwarz-Weiß zu bleiben und mir da gewisse Probleme herauszupicken und mich mit denen zu beschäftigen.
Welche Probleme sind das?
Also das erste war, dass diese Pixel-Ästhetik, mich zu fragen, ob ich das will oder nicht. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe es natürlich nicht weggekriegt, aber ich habe das mal als eine Herausforderung genommen, zu sagen, ich will mich nicht auf die Pixel-Ästhetik verlassen, sondern dagegen arbeiten. Und das hat so einen leicht ironischen Beiklang, weil es natürlich absurd ist, was ich da gemacht habe.
Um nicht beliebig zu werden, müssen Sie dem Computer ja Vorgaben machen. Und Sie haben es ja gesagt, Sie haben ursprünglich mit einem ganz einfachen Programm gearbeitet. Sie müssen also Regeln aufstellen, gewissermaßen, die der Computer befolgen muss. Sie müssen Grenzen ziehen. Wie haben Sie das denn da gemacht?
Nein, ich musste gar nichts machen. Das war so ein ganz primitives Paint-Programm und ich habe da einfach, ich glaube mit dem Trackball, soweit ich mich erinnere, so eine Daddelzeichnung gemacht, also bei der ich im Grunde genommen gar nichts machen musste. Also wie so eine Telefonkritzelei mit dem Daumen habe ich da so ein Gedudel gemacht und da wird es aber ja schon interessant, wenn das dann in groß übersetzt ist, hat man praktisch die Logik der Bewegungen des Daumens auf dem Trackball, die ganz anders ist als die Logik der Bewegungen, die man macht, wenn man vor einer Leinwand steht, die genauso groß ist wie man selber.
Wie muss ich mir das jetzt weiter vorstellen? Das war in den 90er Jahren. Hat Sie das die ganze Zeit jetzt, die vergangenen 30 Jahre, so interessiert? Oder waren das immer bestimmte Serien, die Sie geschaffen haben? Und dann haben Sie es auch mal wieder zur Seite gelegt und sich mit anderen Themen beschäftigt?
Auf jeden Fall. Ich habe diese Vorlagen habe ich eigentlich nur in einem Schub ganz am Anfang hergestellt. Und davon habe ich ein paar ausdrucken lassen. Und mit diesem Material habe ich dann nochmal 10 Jahre oder weniger, weiß es nicht, ein paar Jahre gearbeitet, dann ruhen lassen, dann nochmal einen Schub gemacht und dann war das aber abgeschlossen. Also diese Bilder sind seit längerem abgeschlossen.
Sie haben also auch ganz andere neo-expressive Werke geschaffen. Sie werden den sogenannten neuen Wilden zugeordnet, zugerechnet, Herr Oehlen. Sind denn die Computerbilder vor diesem Hintergrund in Ihrem Oeuvre so etwas wie, ja, wie soll ich sagen, asketische Fingerübungen?
Das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe, sind in dem Sinne Übungen gewesen, weil ich mir immer Probleme stelle, die mich beschäftigen oder unterhalten. Also das sind, ja, ich habe es halt immer geliebt, mich mit selbstgestellten Aufgaben zu beschäftigen und dass man mich zu den neuen Wilden zählt, dem habe ich nie widersprochen, aber weder der Kippenberger noch der Büttner noch, keine Ahnung, Herold haben da im Grunde genommen was mit zu tun, was dem zugeschrieben wurde. Wir waren halt zeitlich da drin verankert und es sah teilweise auch so aus, was wir gemacht haben, aber jetzt in dem, was es sein will und soll, haben wir nichts mit neuer wilder Malerei zu tun.
Die Computerbilder, diese Phase ist abgeschlossen, haben Sie gesagt, Herr Oehlen. Reizt es Sie denn vielleicht mit künstlicher Intelligenz künstlerische Erfahrungen zu sammeln?
Nein, das reizt mich nicht, weil ich genug andere Aufgaben, genug andere Interessen habe. Also ich bin ja eigentlich ein reiner Maler und habe da genug interessante Sachen. Und es hat mich auch damals der technologische Aspekt daran nicht interessiert. Also ich habe nicht gehofft, dass die Maschine mir hilft, etwas Ungesehenes zu machen, sondern die Auseinandersetzung damit, da habe ich mir erhofft, etwas zu machen, was es noch nicht gegeben hat.
Ich finde es sehr schön, was Sie sagen, Herr Oehlen, dass Sie andere Aufgaben haben. Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich die Aufgaben selber stellen.
Richtig.
Können Sie das vielleicht kurz skizzieren?
Naja, ich finde immer Probleme in der Malerei, die mich faszinieren, wo ich sage, das probiere ich mal. Oh, das ist, scheint unmöglich zu sein. Keine Ahnung, eine abstrakte Malerei von hinten zu sehen, hat mich mal fasziniert als Gedanke. Wie kann man das so malen, dass es aussieht, als stände man hinter der Leinwand? Keine Ahnung, irgendwelche Aufgaben habe ich immer, die mich so faszinieren, dass ich gar nicht glauben kann, dass nicht alle das machen.
Also diese Aufgabe mit den Computerbildern, die haben Sie ganz offensichtlich für sich gelöst. Albert Oehlen, Computerbilder, die Ausstellung in der Galerie der Gegenwart in der Hamburger Kunsthalle. Diese Ausstellung ist bis März zu sehen. Herr Oehlen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Und wir kommen zum Blick in die Feuilletons heute von Tobias Wenzel.
Zwischen Strenge und fataler Toleranz bewegen sich die feuilletonistischen Themen vom Freitag. In seiner Musik war er unglaublich streng, sagt Max Nüffeler in der Frankfurter Allgemeinen über den Komponisten Arnold Schönberg, dessen Geburtstag sich an diesem Freitag zum 150. Mal jährt. Hat sich diese Strenge auf das Familienleben übertragen? Fragt Nüffeler Schönbergs Tochter Nuria Nono Schönberg. Überhaupt nicht, antwortet sie. Er sei ein fantastischer Vater gewesen. Der Beleg für die vermeintliche Milde des Vaters mutet allerdings etwas seltsam an. Oder waren Schönbergs Erziehungsmethoden nur recht speziell? Einmal habe ich meinen Bruder schlecht behandelt und da nahm mein Vater eine Kartonkiste, packte ihn hinein und sagte, »Gut, dann schicken wir ihn eben weg.« Ich bekam Angst und rief, »Nein, Papa, bitte nicht.« Er wusste natürlich, dass ich mein Verhalten sofort bereuen würde. Wenn man Björn Höcke doch einfach in einer Kiste wegschicken könnte. Andererseits wäre das unfair, das Problem so dem Empfänger aufzuhalsen. Da gibt es auch eine andere, rein juristische Lösung, kann man der Süddeutschen Zeitung entnehmen. Höcke ist Neonazi, schreibt der ehemalige Richter und Staatsanwalt und heutige Kolumnist Heribert Prantl in der SZ und fragt, darf ein Neonazi in Deutschland parlamentarische Macht ausüben? Darf er den Verfassungsschutz sabotieren? Darf er gegebenenfalls sogar das höchste Amt einnehmen? Darf er also Ministerpräsident werden? Es gäbe Menschen, die diese Fragen mit Ja beantworten würden. So sei halt die Demokratie, würden sie sagen. Da könne man nichts machen. Das ist falsch, korrigiert sie Prantl. Das muss die Demokratie nicht aushalten, und da kann man sehr wohl etwas machen. Prantl hat da den Artikel 18 des Grundgesetzes im Sinn. Verwirkung der Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht könne Höcke die politische Betätigung untersagen. Den Antrag dazu könnten nur der Bundestag, der Bundesrat oder eine Landesregierung stellen. Es ist befremdlich, bedauerlich und bedrückend, dass das noch nicht geschehen ist, urteilt Heribert Prantl in der SZ. Diese Untätigkeit ist Ausdruck einer fatalistischen Toleranz und eines fehlenden Verfassungsstolzes. Fatalistische Toleranz. Den Ausdruck hätte auch Gerhard Matzig wählen können, aber er spricht, ebenfalls in der SZ, von einer depressiven Duldungsstarre. Die sei eine deutsche Nationaltugend und habe dazu geführt, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten seine Infrastruktur hat marode werden lassen. Für ihn ist die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden Sinnbild für ein überhaupt zerbröckelndes Land. Carolina Schwarz von der Taz hatte dieselbe Assoziation und titelt unter dem Foto der eingestürzten Dresdner Brücke ebenfalls metaphorisch: Brüche überall. Wer versucht, in diesem Land ein gutes Leben zu führen, merkt schnell, dass es an allen Enden und Ecken bröckelt, schreibt Schwarz und nennt nicht nur die Infrastruktur als Beispiel, sondern auch die Bildung, die kriselnde Wirtschaft, zunehmende Gewalt gegen Frauen und den angespannten Wohnungsmarkt. Und zur Carola-Brücke schreibt sie: Ein besseres Symbol als eine eingebrochene Brücke könnte man sich für den Zustand dieses Landes und seiner Politik kaum ausdenken. Hans Zippert hat eine ganz eigene Erklärung, warum die Dresdner Brücke eingestürzt ist. Es handle sich um einen infamen Komplott, schreibt er in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Wegen der neu gebauten Waldschlösschenbrücke hat das Elbtal seinen Titel als UNESCO-Welterbe verloren, was die Stadt Dresden geärgert hat. Da lag die Überlegung doch wohl nahe, einfach eine andere Brücke zu opfern, um den alten Status wiederherzustellen.
Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.